Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute die Dokumentarfilmregisseurin und Autorin Grit Lemke, die 2019 den Film Gundermann-Revier gemacht hat und die sich jetzt mit ihrer Heimatstadt beschäftigt hat. Nochmal, Kinder von Heu heißt das Buch, das sie geschrieben hat, und gemeint ist eben Hoyerswerda in Sachsen, eine Stadt, die zu DDR-Zeiten aus dem Nichts aufgebaut wurde und die in den vergangenen Jahrzehnten weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, auch unter anderem durch die rassistischen Übergriffe im Herbst 91 auf Vertragsarbeiter aus Vietnam und Mosambik und wegen der Angriffe auf Asylbewerber. Grit Lemke ist uns zugeschaltet von zu Hause aus Berlin. Ich grüße Sie, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Gerade sind Sie als Jurorin des Max-Ophüls-Preises beschäftigt, gucken viele Filme und bewerten sie. Wie schnell erkennen Sie, ob die Macherin, ob der Macher eines Films talentiert ist?
Also das kann man eigentlich ganz schnell sehen. Also man sieht ja, ob jemand eine eigene Handschrift hat oder ob da nur so praktisch eine Formatierung abgespult wird. Ja, also sozusagen das Übliche, was man schon tausendmal gesehen hat und was dann auch sehr schnell vorhersehbar ist. Und ob jemand was Eigenes versucht und selber was zu sagen hat und auch was zu sagen hat, was über das eigentliche Thema hinausgeht. Also irgendwas Universelles, was mich als Menschen anspricht. Das kann man eigentlich relativ schnell erkennen.
Mhm. Wo genau gucken Sie dahin, um es schnell zu erkennen?
Naja, da muss man schon den ganzen Film sehen. Also ob eigentlich die Dramaturgie schlüssig ist sozusagen. Ne? Also ob die ausgesuchten Protagonisten, ob das funktioniert, die Art und Weise, wie mit Kommentar, wie mit Musik gearbeitet wird, wie das Ganze montiert ist. Also das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Film, gerade bei Nachwuchsregisseuren, dass jemand vielleicht auch scheitert in dem, was er oder sie versucht, und dass man trotzdem den Versuch sieht und sieht, dass sich hier eine wichtige Stimme formt vielleicht. Das kann man gut erkennen.
Zu Gast ist die Regisseurin und Autorin Grit Lemke. Kinder von Heu heißt das Buch, das sie jetzt geschrieben hat über ihre Heimatstadt Hoyerswerda. War es ein Heimspiel für Sie also?
Das Buch zu schreiben? Ja. Naja, also ja und nein. Also ich habe da natürlich über Dinge geschrieben, die ich sozusagen alle selbst erlebt habe und eigentlich mit die Urstimmen, die Originaltöne, das sind alles Freundinnen und Freunde von mir. Mhm. Insofern war es ein Heimspiel. Aber dennoch, um sowas zu schreiben, muss man ja nochmal so einen Blick von außen aufsetzen. Also man muss schon auch mal irgendwie weg gewesen sein, um die Dinge auch manchmal in ihrer Größe, in ihrer Bedeutung, manchmal auch in ihrer Schrecklichkeit zu erkennen. Und zum anderen habe ich tatsächlich nochmal sehr, sehr viel Recherche reingesteckt. Ja, also natürlich habe ich zum Beispiel eine subjektive Erinnerung, wie die Wende war, wie das Anfang der 90er Jahre war. Aber ich habe mir dann trotzdem nochmal eigentlich für die gesamte Zeit der Erzählung so eine Art Zeitstrahl gebaut und nochmal wirklich überprüft, wann ist denn was genau passiert. Das bringt dann nochmal erstaunliche Erkenntnisse, zum Beispiel wie schnell dort die gesamte Industrie abgewickelt wurde, in welcher wirklich Windeseile. Das war dann schon nochmal erstaunlich, das zu sehen. Und ich bin auch wirklich nochmal in Archiven. Da haben mir auch Lokaljournalisten aus Hoyerswerda total geholfen und auch Freunde. Also ganz, ganz viele privat und offizielle Archive habe ich nochmal gewälzt.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben schöne und auch schreckliche Sachen dann rekapituliert. Wollen wir doch erstmal mit den Schönen anfangen. Was hat Sie denn besonders überrascht? Welche Aussagen gehörten in diese Kategorie schön zum Beispiel?
Na, schön waren eigentlich alle Erinnerungen, sowohl meine eigenen als auch die der Protagonistin, also eigentlich sämtliche Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Hoyerswerda. Und da fiel eben auch so ein Begriff wie Freiheit, der dann auch im Untertitel des Buches, der ist ja Freiheit, Glück und Terror. Mhm. Und dieser Begriff Freiheit, der kam tatsächlich des Öfteren. Und das war eigentlich so das bestimmende Gefühl des Aufwachsens in dieser Stadt. Also eine große Baustelle, überall Baugruben, Kräne, nichts ist fertig. Und die Eltern sind eben auch sehr damit beschäftigt, sich ununterbrochen zu qualifizieren, weil die mussten ja für Schwarze Pumpe, für dieses diesen weltgrößten kohleverarbeitenden Komplex, mussten die ja auch ganz schnell erstmal ausgebildet werden. Die kennen wir eigentlich zu Hause immer nur hinter Büchern. Die mussten ständig irgendwas lernen. Ansonsten waren die im Betrieb oder haben vorm Haus irgendwas gemacht, weil da waren noch nicht mal Gehwege, ne? Da war nichts. Das haben die alles während wir dort schon gewohnt haben, haben die Leute das selber gebaut. Und dann war man als Kind schon relativ frei und unbeaufsichtigt und ist da über die Baustellen gestromert in großen Gruppen. Da tauchte dieser Begriff Freiheit auf. Und dann auch später in der Jugendzeit, als sich ja so eine wirklich einzigartige Kultur- und Kunstszene in Hoyerswerda gebildet hat, um Gerhard Gundermann und die Brigade Feuerstein herum, diese Gruppe und den Sänger. Und auch da gab es Freiheit, eigentlich zu machen, was man wollte. Aber auch da gab es natürlich schon negative Erinnerungen, ne? Ist klar.
Die Sichtweisen auf dasselbe können ja auch immer verschieden sein, ne? Wie verschieden waren denn diese Erzählungen über das eine aus verschiedenen Richtungen? Das erlebt man ja dann immer. Man setzt sich Jahrzehnte später zusammen und redet über etwas und fragt sich, war das wirklich so, wie du es gesehen hast oder war es so, wie ich es gesehen habe?
Also tatsächlich war mir das auch wichtig, meine eigene Erinnerung sozusagen zu überprüfen. Ich habe jetzt in den Erzählungen, also es handelt sich ja wirklich um eine Gruppe von Leuten, nämlich wirklich die diese in dieser Kulturszene aktiv waren und später eben auch durch diese Nazi-Szene vertrieben wurden. Das war schon relativ homogen. Was mich zum Beispiel erstaunt hat, war, dass eigentlich alle berichtet haben, die allerersten Lebensjahre bei ihren Großeltern verbracht zu haben, weil eben die Eltern erstmal nach Hoyerswerda kamen und da waren noch gar keine richtigen Wohnungen und diese
getrennte Familien also, ne?
Sozusagen. Und das, ich habe immer gedacht, nur bei mir war das so, dass ich zu meiner Oma Mutti gesagt habe und zu meiner Mutter Mami und dann gab es eben noch die Oma und da habe ich immer gedacht, das ist was ganz Besonderes und dann haben mir das fast alle Protagonistinnen erzählt, dass es bei ihnen genauso war, dass es die Mutti, die Mama, die Oma, die Omi gab. Also auch war dann auch immer von Frauen die Rede, erstaunlicherweise. Also auch so das Phänomen des abwesenden Vaters, der eben im Betrieb irgendwelche wichtigen Rollen gespielt hat. Aber das beschreibe ich ja auch, dass so die Herrschaft der Kittelschürze, ja, so im Haus herrscht die Frau.
Eine also Kittelschürze das war ist alle Kittelschürzen, schreiben Sie.
Genau. Das war schon erstaunlich homogen und schwierig werden diese Erinnerungen dann auch im Gemeinsam erinnern, wirklich mit der Zeit des Pogroms und dessen, was danach passierte. Und da waren die Erinnerungen jetzt auch gar nicht so unterschiedlich, also weil von einer großen Fassungslosigkeit und wirklich Angst, da ist der Begriff Angst vorherrschend. Aber das ist eben was wirklich 30 Jahre lang ein Tabu war, eben auch in der eigenen Erinnerung. Das haben die Leute, die dabei waren, ganz weit hintergepackt, um irgendwie diese schweren 30 Jahre irgendwie bewältigen zu können, die ja für jeden irgendwie schwierig waren. Und das war einfach so ein, da war es schwer.
Das kann ich mir vorstellen, vor allem auch dieses Wechseln der Betrachtung. Also diese sozialistische Mutterstadt zum einen, also in dieser Binnensicht damals, dieses Glänzende und jetzt diese vielen Jahre, Jahrzehnte danach, der Blick auf den Glanz von damals und vielleicht auch auf das Matte.
Also, Glanz, als Glanz würde ich vielleicht so dieses Zukunftsversprechen bezeichnen, ne? Also geglänzt hat sozusagen die Zukunft, das Versprechen. Weil Hoyerswerda selbst wurde ja eben nicht fertig. Das hat sich ja dann ganz schnell rausgestellt, dass dieses Versprechen nicht eingelöst wird. Und das Matte sind dann auch Sachen, und da war es wirklich teilweise schwierig, auch bei den Protagonisten, dann eben hinzugucken, wie haben wir denn damals zum Beispiel mit den Vertragsarbeitern gelebt? Und man stößt sehr schnell auf einen latenten Rassismus, den es natürlich auch damals gab. Und ich habe dann zum Beispiel auch geguckt, wie ist uns denn sowas wie Internationalismus, von dem ja immer die Rede war, wie ist uns der denn vermittelt worden? Und das ist eben was, wo es auch wehtut, hinzugucken und wo man dann auch merkt, wie man selbst auch bestimmten Stereotypen verhaftet war. Zum Beispiel in der Frage, warum hat uns 30 Jahre nicht interessiert, wie das für die Opfer selber war. Und da, das war eben auch für viele der Protagonisten eine Hürde, darüber zu gehen. Und das ist eine Hürde, über die Stadt, glaube ich, im letzten Jahr gegangen ist und noch gehen muss. Und ich habe diesen Prozess beim Schreiben mitgemacht. Und das ist, matt ist da vielleicht auch zu schwach gesagt. Das ist ja schon eher schwarz.
Frau Lemke, warum Heu und warum nicht Hoyerswerda auf dem Titel?
Also erstmal beim Titel wollte ich schon, dass es noch sowas Geheimnisvolles hat, weil es ist ja auch ein Roman, ne? Es ist ein dokumentarischer Roman, aber sozusagen es ist nichts ausgedacht. Es ist alles dokumentarisch, aber schon mit einem sehr subjektiven und künstlerischen Zugriff. Und natürlich sagt kein Einheimischer, würde jemals Hoyerswerda sagen, sondern wir sagen eigentlich Hoy oder auch Hoywoy gibt es auch. Und das ist auch ein bisschen eine Reminiszenz. Es gibt zum Beispiel von Volker Braun ein Gedicht, Die Leute von Hoywoy. Und das hat er dann auch, er hat dann in den 90er Jahren nochmal ein neues Leute von Hoywoy geschrieben. Es gibt von Gerhard Gundermann zwei Hoywoy-Lieder. Und Hoywoy war mir aber schon zu offensichtlich. Ich finde, Hoy hat auch was, klingt ein bisschen geheimnisvoll und andererseits sagen wir das tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, daran erkennen Sie sich doch alle.
Ja, natürlich, na klar, ja.
Das ist doch so, ich bin in Thüringen aufgewachsen, Apolda, Kleinstadt in Thüringen. Die, ja, die Apolle sagen, weiß man, die kommen von dort. Es ist dieser Vergleich.
Das ist schon so, na klar. Und ich habe, also in dem Buch gibt es ja ganz viele Begriffe, die sozusagen, die wir Einheimischen da verwenden. Also man muss wissen, Hoyerswerda ist durch diese sehr spezifische Mischung, da sind ja Leute aus dem ganzen Land hingekommen, also viele aus Sachsen, aber auch aus dem Norden und die meisten kamen aber, glaube ich, schon aus der Lausitz. Und dann ist da so eine ganz, ganz, es ist ein sehr besonderer Dialekt entstanden und wir erkennen uns zum Beispiel daran, dass man Gorni sagt. Also das wird nur in Hoyerswerda gesagt, Gorni. Ich habe das Gorni gewusst oder so. Und so ist das in dem Buch tatsächlich auch teilweise geschrieben, was mir ganz wichtig war, dass es eben wirklich, dass wir selbst erzählen, dass nicht jemand von draußen drauf guckt, sondern es ist eine Erzählung von uns über uns. Mhm. Und die hat ja bis jetzt auch gefehlt.
Sie haben gerade die Kittelschürze angesprochen. Ich habe die im Buch mal gesucht. Da steht, Zitat, eine Kittelschürze ist alle Kittelschürzen. Hat man etwas ausgefressen, geht man besser jeder aus dem Weg. Hat man ein aufgeschlagenes Knie oder eine Rotznase, kann man sich an jede wenden. Zitat Ende. Erklären Sie doch mal den meisten, würde ich sagen, die zuhören, was es mit dieser Kittelschürze für Sie auf sich hatte.
Die Kittelschürze, die beschreibe ich ja auch sozusagen als die Verkörperung von Sicherheit und Trost und sozusagen allem, was mütterlich und Schutz gebend ist, ja. Also es war tatsächlich so, dass unsere Mütter alle, sobald die im Haus waren, wurde eine Kittelschürze angezogen und das sind diese, aus Dederon waren die, ne, aus diesem DDR-synthetischen Stoff und daran hat man die Mütter erkannt und dieses eine Kittelschürze ist alle Kittelschürzen, beschreibt eben dieses, wirklich dieses Aufwachsen im Kollektiv, dass man also so ein Hochhaus hat eben wirklich funktioniert wie ein Dorf, also ich habe auch im Hochhaus gewohnt, da hat meine halbe Klasse hat da gewohnt und natürlich kannte man alle Wohnungen, alle Familien. Und eine Protagonistin hat so gesagt, ich habe in jeder Badewanne mal gebadet. Das war eben wirklich so. Man hat bei der einen Familie hat man Abendbrot gegessen, bei der anderen Sandmännchen geguckt. Man hat auch oft bei anderen Leuten übernachtet. Und das war wirklich so ein gemeinsames Aufwachsen und eben auch aufeinander aufpassen. Und das ist, da kommt man dann eben auch zur Tragik, dass diese starke Gemeinschaft und dieses Gefühl, hier wird aufeinander aufgepasst, dass das dann irgendwann zerbrechen kann.
Wie konnte das denn passieren?
Der große Verrat.
Wie konnte das passieren, Frau Lemke? Das, was Sie erklären, dass diese Kittelschürzenstadt, sage ich jetzt mal, wo jeder jeden kennt, wo jeder mit jedem zurechtkommt, dass es plötzlich aus dieser Kittelschürzenfraktion welche gibt, die ausbrechen und die rassistische Angriffe unternehmen und die johlen, gröhlen und mitmachen.
Das ist natürlich die große Frage, die auch sozusagen beim Schreiben des Buches, die sozusagen die ganze Zeit wie so ein Elefant im Raum stand und wo mir klar war, damit muss ich mich auseinandersetzen, weil ich das auch nie verstanden habe, weil eben, es ist ja oft so dargestellt worden, medial, dass Hoyerswerda, Platte, da wachsen eben nur so dumpfe, bescheuerte Nazis auf, ist ja klar und das ist eben überhaupt nicht klar. Es gibt überhaupt keine Folgerichtigkeit. Es war eine Stadt mit einer starken, also sozusagen eine starke solidarische Gemeinschaft und auch überhaupt nicht kulturlos. Das beschreibe ich auch. Es wurde ganz viel gelesen, Kultur an jeder Ecke und dann passiert sowas und natürlich kann ich es nicht, ich kann es nicht bis ins Letzte erklären. Also, und ich finde, es muss ein Rest Unerklärbarkeit bleiben. Also diese Ungeheuerlichkeit, auf der bestehe ich auch, ja. Aber wenn man dann hinguckt, wie konnte das passieren? Also für mich hat sich das so dargestellt, auch beim Schreiben, dass eben diese Stadt ist von so einem Herzschlag angetrieben und zusammengehalten. Und das ist der Rhythmus der Schichtbusse, ne? Also erste, zweite, dritte Welle, so fuhren die Busse nach Pumpe und in die Tagebaue. Und in diesem Rhythmus haben wir gelebt. Und dieser Herzschlag, der setzt aus. Und der setzt eben schon sehr schnell nach 89 aus. Also schon 1990 wurde der erste Betriebsteil von Schwarze Pumpe abgewickelt. Da haben 14.000 Leute gearbeitet. Und das hat sich rasend schnell fortgesetzt. Und 91, als dieses Pogrom dann stattfindet, da sind in Hoyerswerda und in Schwarze Pumpe tatsächlich die Messen schon gesungen. Da sind schon Tausende entlassen oder wissen, dass sie bald entlassen werden. Das ist natürlich keine Entschuldigung.
Nein, also, absolut nicht. Um das einmal zu erklären, 91, 17., 18. September bis 23. Neonazis greifen das Wohnheim von Vertragsarbeitern aus Vietnam und Mosambik an. Asylbewerberheim wird angegriffen, es fliegen Steine, Brandsätze. Mhm. Und da werden hunderte rassistische Taten wirklich geschürt. Es stehen Menschen drumherum. Es entsteht dieser, ich bezeichne es jetzt mal salopp, als Mob. Es entsteht dieses Pulverfass. Und keiner dieser anderen, ich bleibe mal bei Ihrem Bild, Kittelschürzen, sagt Stopp.
Das ist genau das Problem. Also das Problem, also dass da eine Gruppe von Skins war, das waren eben wirklich Jugendliche, die auch komplett freigesetzt waren. Da gab es eben keine Berufsschule mehr, keinen Job, da gab es keine Struktur mehr, die denen irgendwie Halt geboten hätte. Auch keine Eltern zu der Zeit, die waren ja alle selber komplett überfordert. Dann gibt es diesen Mob, der sich bildet, der was wirklich unfassbar ist. Also da waren so teilweise 500, es ist teilweise sogar die Rede von 1000 Leuten, die da gestanden und geklatscht haben. Und dann gibt es aber diese Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die das ja nicht gut fanden, so wie wir auch. Also wir haben in unserem Club gesessen, haben uns mit Josef Beuys beschäftigt und 200 Meter entfernt stand dort der Mob. Und ich kann nur sagen, eine lähmende Angst, das ist auch das, was alle Leute berichtet haben, weil da was passiert ist, womit man nicht gerechnet hatte. Und auch natürlich ein komplettes Versagen von Polizei, Politik, Verwaltung, die eben auch zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, also die war auch aufgelöst. Also Hoyerswerda hatte nicht mal einen Bürgermeister zu der Zeit. Und da waren vielleicht 4 Streifenpolizisten, die wurden allein gelassen.
Frau Lemke, haben Sie sich damals gefragt, ob Beuys gerade wichtiger ist als das, was diese paar Meter weiter passiert?
Also das war natürlich auch eine Blase, in der wir uns da irgendwie bewegt haben. Das wurde dann schon sehr schnell klar. Und auch, dass das nicht wichtiger ist. Aber ich kann wirklich nur sagen, diese Fassungslosigkeit, dann kreisten immer Hubschrauber über der Stadt. Und wir haben dann auch nicht weitergesessen und irgendwie Beuys gelesen oder so. Wir sind, man hat das schon auch mitgekriegt, aber es hat eben nicht dazu geführt, zu irgendeiner Art von Handlungsfähigkeit. Weil dazu gab es auch, also es gab zum Beispiel überhaupt keine zivilgesellschaftlichen Strukturen. Die gibt es jetzt in Hoyerswerda, die gab es damals nicht. Und ich kann immer nur erzählen, wir hatten zu dem Zeitpunkt Künstler, also es waren wirklich alles Männer aus West-Berlin, Kiel und London zu Gast in der Stadt. Die haben da so ein Kunstprojekt gemacht und die sind davon auch mit großem Entsetzen überrumpelt worden sozusagen. Und die haben dann vorgeschlagen, lasst uns eine Telefonkette bilden. Und das war das Einzige, was ihnen eingefallen war, eine Telefonkette, dass man jetzt sozusagen per Telefon Leute mobilisiert. Und das aber in einer Stadt, wo kaum jemand ein Telefon hat. Also da sieht man das selbst die aus dem Westen gekommen waren und irgendwie kampferprobt, antifaschistisch kampferprobt, selbst denen ist nicht eingefallen, wie man sich jetzt in so einer Stadt, wo es eben keinerlei Strukturen dafür gibt, wie man da was hätte organisieren können. Aber man hätte natürlich einfach menschlich handeln können. Ne? Also ich habe das später erfahren, dass ein Freund von mir, zu dem ich dann viele Jahre den Kontakt leider verloren hatte, der ist dorthin marschiert zu dem Vertragsarbeiterwohnheim. Und hat einen der Vertragsarbeiter, mit dem er befreundet war, also wir kannten die ja schon auch, den hat er da einfach rausgeholt und hat ihn, also er hat zu dem Zeitpunkt in München schon gelebt, weil er eben seine Arbeit schon verloren hatte bei uns. Und dann hat er den mit nach München genommen und dann hat dieser mosambikanische Freund ein neues Leben beginnen können, im Gegensatz zu allen anderen Vertragsarbeitern, die eben auch, zum Flughafen gekarrt wurden, in ein Flugzeug gesetzt und in Mosambik wieder, also in Maputo, an Land gesetzt und die von da an auf sich selbst gestellt waren, ohne Geld, die nicht mal in ihre Heimatorte gekommen sind und die bis heute auf ihren versprochenen Lohn aus ihrer, also die haben 60% ihres Lohns nicht ausgezahlt bekommen und bis heute nicht.
Und da ist dieses tief dunkle Stückchen Hoyerswerda, ja. Grit Lemke.
Der Abgrund.
Wann entstand der Wunsch zu schreiben bei Ihnen, Frau Lemke?
Also ich glaube, ich habe schon immer geschrieben. Also sozusagen seit ich schreiben konnte, habe ich auch irgendwelche, was weiß ich, Gedichte oder Texte. Und dann gab es auch so ein zirkelschreibender Schüler in Hoyerswerda. Und dann später im Studium schon habe ich angefangen, dann auch journalistisch zu arbeiten. Also das, ich glaube, das war so drin.
War es schon immer gut?
Also wenn ich das jetzt lese, was ich früher geschrieben habe, würde ich klar sagen, nein.
Und wer hat es denn erkannt und Sie gefördert und gesagt, okay, es ist noch nicht perfekt, aber es ist ganz okay?
Naja, es gab ja in der DDR tatsächlich, wurde ja jedes Kind gefördert, mehr oder weniger. Und dann eben gab es in Hoyerswerda, gab es Leute, die sich auch professionell mit Literatur beschäftigt haben. Dann gab es so Poetenseminare. Ja, und dann war ich ja, also im Studium habe ich mich ja dann auch sozusagen akademisch mit Literatur beschäftigt. Also es waren immer Leute um mich rum und eben auch später gab es eben jemand, der gesagt hat, willst du nicht den Film machen? Und also ich habe irgendwie, man knüpft ja so ein Netzwerk im Laufe seines Lebens und da bin ich halt gesehen worden, was ein großes Glück ist.
Mhm. Sie haben in Leipzig studiert, Kulturwissenschaften, Ethnologie, Literaturwissenschaft, promoviert in europäischer Ethnologie. Warum haben Sie diese Fächer gewählt?
Ja, also dieser Begriff von Heimat hat mich wirklich schon immer interessiert und ich habe mich im Studium auch immer, ich bin immer darum gekreist und ich bin selbst, als ich Kulturwissenschaft studiert habe, bin ich dann, habe ich auch meistens Praktika und Forschungsarbeiten tatsächlich in Hoyerswerda gemacht. Da hat mich zum Beispiel interessiert, wie ist das da mit einer Bergmannskultur, die vorher nicht da war und die auf einmal aufoktroyiert wird und dann soll sie wieder weg sein. Also ich glaube, ich bin immer so um bestimmte Fragestellungen gekreist und deshalb eben auch Ethnologie, weil ich glaube, ich habe auch einen ethnografischen Blick auf die Dinge da gelernt. Naja, und Literatur, das war eben, weil ich selbst geschrieben habe und in Hoyerswerda wurde ganz viel gelesen und dann war das auch gar nicht schlecht im Studium, sich einmal durch die gesamte deutsche Literaturgeschichte zu arbeiten. Also man wird ja nicht dümmer dadurch.
Bevor es zum Studium kam, kamen Sie überhaupt zur Welt? Da würde ich gerne mal hingehen. 65 in Spremberg in der Niederlausitz geboren. Können Sie uns beschreiben, in was für eine Familie Sie geboren wurden?
Also meine Urgroßeltern waren Landarbeiter tatsächlich, die auch keinen Besitz in dem Sinne hatten, sondern sich irgendwo verdingen mussten. Also auch in der Lausitz, damals noch, also heute ist es polnische Lausitz, damals war auch das sorbisches Gebiet, schon relativ früh germanisiert worden. Dann war die ganze Verwandtschaft in Spremberg und als ich geboren wurde, lebten da wirklich 4 Generationen in einem super kleinen Häuschen mit ganz vielen Kindern, Erwachsenen. Also es muss furchtbar eng gewesen sein, auch relativ, also was heißt arm, aber da war nie wirklich Besitz oder sowas, da hatte auch niemand studiert. Und dann haben die eben alle im Bergbau gearbeitet und sind dann auch alle, meine Mutter und ihre beiden Schwestern, irgendwann der Verheißung der Braunkohle und des Neubaus gefolgt, eine eigene Wohnung, eine Arbeit. Also das, ja, so war unsere Familie und das ist eigentlich eine ganz, ganz typische Lausitzer Familie gewesen.
Sie haben vorhin von diesen verschiedenen Abendbrottischen gesprochen, dass jeder mal irgendwo Abendbrot gegessen hat, da in Hoyerswerda in diesen WKs hieß das, ne?
Wohnkomplexe.
Und dass auch man irgendwie mit vielen zu tun hatte, wenn Sie sich an Ihre Kernfamilie erinnern. Wo wurde mal gesagt, das haben Sie vorhin auch schon erzählt, Grit, das geht gar nicht. Welcher Wert wurde Ihnen vermittelt? Woran erinnern Sie sich, dass Ihre Eltern gesagt haben, sowas geht mal gar nicht?
Ach naja, sowas sagen Eltern ja ständig. Das sage ich ja auch zu meinen Kindern. Ich glaube schon, dass es vielleicht weniger Beschränkungen gab als woanders, weil eben, wie gesagt, alle Eltern sehr mit sich beschäftigt waren und schon wichtig war, also es war wichtig, sich auch in diesem großen Kollektiv entsprechend zu bewegen. Also, dass man da nicht aus der Reihe tanzt, das hat ja auch was nicht so Schönes. Also es war schon immer klar, dass man besser kein Außenseiter sein sollte in Hoyerswerda und besser in dem Kollektiv sich bewegt. Das war schon immer klar. Also ansonsten, es gab nicht wirklich große, also ich weiß, dass zum Beispiel sowas wie, als man dann älter wurde und dann es man auch mitgekriegt hat, dass zum Beispiel Freunde angeworben werden sollten von der Stasi, da war schon auch, das war zum Beispiel was, wo mir zu Hause gesagt wurde, das geht gar nie, das macht man nie. So, aber es gab also wenig solche Beschränkungen oder Regeln, zumindest zu Hause. Die gab es natürlich ringsrum. Wir haben uns in einer stark reglementierten Gemeinschaft, also ich will gar nicht von der Gesellschaft reden, auch diese Gemeinschaft. Also es gab Dinge in Hoyerswerda, die waren klar. Zum Beispiel, dass da überall Schichtarbeiter sind, eben rollende Woche, dass immer irgendjemand im Haus ist, der schlafen muss und dass eben Schichtarbeiter zum Beispiel Ruhe brauchen. Also so Dinge.
Leise reden zu Hause.
Ja, man hat natürlich trotzdem alles gehört, die Wände waren dünn, aber eben, dass die Stadt funktionieren muss im Rhythmus dieser Schichtbusse.
Und das ist
wurde
ja was,
was später gestört wurde.
Und das wurde den Kindern ja offensichtlich, wenn man ihr Buch liest, auch schon beigebracht, weil auf diese rollenden Schichten ja auch das Kita- und Schulsystem angedockt war. Das war ja alles synchronisiert.
Genau, alles. Also das ist diese erste, zweite, dritte Welle, das ist so, das hat sich eingebrannt sozusagen. Ja? Und ja,
Frau
wenn
Lemke,
das dann plötzlich endet, ist es eben schrecklich.
Frau Lemke, um jetzt wieder zurückzuspringen nach Ihrem Studium, also die Ausbildung erledigt, wie und wann sind Sie denn dann in diese Filmwelt eingetaucht? Also wann wurde die Grundlage geschaffen dafür, dass Sie sowas wie Gundermann-Revier machen konnten?
Na, ich hatte erstmal dann Baufacharbeiter mit Abitur gelernt. Das war auch eine, was fast alle bei uns gemacht haben, erstmal ein Beruf. Dann habe ich gearbeitet im Kulturhaus des Gaskombinats Schwarze Pumpe und dann durfte ich irgendwann endlich studieren, auch nach vielen Umwegen. Und in Leipzig ist ja die Doc-Filmwoche, das Dokumentarfilmfestival gewesen. Und da war ich eigentlich vom ersten Moment an, nachdem ich da den ersten Film gesehen hatte, habe ich gewusst, dass dieses dokumentarische Erzählen genau das ist, was mich interessiert. Und dann habe ich auch sehr schnell dort angefangen, beim Festival zu arbeiten. Eben erst so Studentenjobs und dann mal moderiert. Und irgendwann habe ich dann eben länger beim Festival gearbeitet und bin dadurch eigentlich, habe dann dadurch auch Filmleute kennengelernt. Und das war so der Weg, aber der führte nicht über ein Filmstudium. Also ich habe in meinem ganzen Leben keine Vorlesung über Film besucht. Ja, wirklich, wie man so sagt, Seiteneinsteiger sozusagen, was ja aber nicht das Schlechteste ist.
Ja, geht auch so. Man braucht es gar nicht. Ne?
Man braucht es nie, genau.
Frau Lemke, wie viel Realität brauchen Sie für Ihre Arbeit?
Naja, die Realität ist sozusagen mein Stoff, ne? aus dem ich alles schöpfe. Und dann geht es eben darum, im dokumentarischen Arbeiten aus der Realität eine Wirklichkeit werden zu lassen. Ne? Die Wirklichkeit ist ja das, wie ich selbst als Individuum mir die Realität aneigne oder mein Blick auf die Realität. Ne? Also wir sind jetzt zum Beispiel beide in der gleichen Gesprächssituation, aber Ihre Wirklichkeit ist eine andere als meine Wirklichkeit. Und das irgendwie künstlerisch zu bearbeiten, darum geht's.
Und wie schaffen Sie das, mich dann zu beeindrucken mit dem, dass Sie womöglich anders sehen in dieser Situation als ich?
Na, wenn angenommen, ich hätte jetzt die Aufgabe, hier ein dokumentarisches Stück über unser Gespräch zu machen, dann hätte ich schon mal ganz viele Möglichkeiten. Dann könnte ich einen allwissenden Erzähler drauf gucken lassen und das erklären und im Kommentar. Ich könnte Sie das erzählen lassen. Ich könnte aus der Ich-Perspektive erzählen. Ich könnte nur beobachten. Das sind eben dann die künstlerischen Entscheidungen, die man trifft, wenn man dokumentarisch arbeitet. Aber schon daran kann man ganz gut sehen, dass das sehr subjektive künstlerische Entscheidungen sind. Und je nachdem, welche Entscheidung ich treffen würde, wäre das eine andere Erzählung über unser Gespräch hier.
Also in meinen Worten, auf der dokumentarischen, journalistischen, realen Ebene sind Sie unterwegs. Auf dieser fiktionalen reizt Sie gar nichts?
Nicht wirklich. Also ich finde das geradezu langweilig, sich Sachen auszudenken, wenn die, also ich sage immer, wer aus Hoyerswerda kommt, der muss sich nichts mehr ausdenken, der hat alles erlebt. Also es ist wirklich auch so, ich bin auch bekannt im Freundeskreis dafür, dass es schwer ist, mit mir ins Kino zu gehen, weil ich gucke mir auch lieber einen schlechten Dokumentarfilm an, als einen guten Spielfilm, weil ich mich da, also das, ich finde das viel reizvoller, als sich was auszudenken, das kann ja jeder sozusagen.
Also kein
auch sehr subjektiv.
Also kein Harry Potter, kein James Bond.
Nein, habe ich auch alles. Nein, ich gucke mir sowas schon gerne an. Also ich habe zum Beispiel gestern Abend die Wannsee-Konferenz, dieser tolle Film von Matti Geschonek. Das ist ganz große Kunst. Aber das ist ja auch wieder auf einer dokumentarischen Grundlage. Insofern kann man auch da andocken. Also ein guter Spielfilm ist schon auch was Schönes, aber es ist wirklich nicht meins.
Mhm. Vor allem, weil ja, also ich liebe Fiktion, reale Fiktion. Da unterscheide ich auch nochmal. Also sowas wie Star Wars geht mir nicht nah. Aber wenn wir über einen, das, was Sie jetzt gestern gesehen haben, über einen guten Film, über einen fiktionalen Spielfilm sprechen, dann regt er ja auch die Gedanken an, die Träume. Wir fangen an, was zu kreieren, uns Vorbilder zu suchen und zu finden.
Das kann aber auch ein dokumentarisches Kunstwerk, ne? Das kann auch ein Dokumentarfilm, der sollte auch meine Träume anregen. Also es ist ja eigentlich nichts anderes. Eigentlich Film ist Film, Literatur ist Literatur. Und am Ende geht es eigentlich immer genau darum, was erfahre ich über mich als Menschen. Also aus dem Wannsee-Konferenz habe ich viel über mich als Menschen gelernt. Ja? Diese Kälte, mit der da dieser Massenmord geplant wurde, da lerne ich viel über uns als Gattung, über uns als Deutsche vielleicht. Und das Gleiche muss eigentlich ein guter Dokumentarfilm und auch ein dokumentarisches Stück Literatur, also diesen Anspruch muss man immer haben an jede Art von Kunst.
Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, Frau Lemke, klar, Gundermann-Revier, jetzt Kinder von Heu, Ihre Heimat, Ihre Lausitzer Heimat ist Ihnen ganz wichtig. Und ich weiß, Sie arbeiten gerade an einem ganz speziellen Blick auf Ihre Heimat. Die Sorben beschäftigen Sie. Da haben Sie nicht tief graben müssen, um herauszufinden, dass da Ihre Identität eigentlich auch lange überhaupt nicht beachtet wurde. Ist das richtig so gesagt?
Ja, das ist auch generell ein Problem, wenn man in der Lausitz aufwächst, dass die Lausitz ist ja per se ein zweisprachiges Gebiet. Diese Zweisprachigkeit, die ist so gut wie eliminiert. Es gibt nicht mehr so viele sorbische Muttersprachler. Ich habe dann irgendwann mal ein bisschen näher hingeguckt und als ich dann anfing, mich mit sorbischer Sprache zu beschäftigen, wurde mir klar, dass ich eigentlich unter Sorben aufgewachsen bin, aber wenn man mich als Kind gefragt hätte, ob ich Sorben kenne, hätte ich das verneint und ich habe auch immer nur schlechte Sachen über Sorben gehört. Ja? Also das ist auch unglaublich stigmatisiert, sowieso das sozusagen das Slawische und das war immer ganz wichtig, dass man deutsch ist und am Ende stellt sich raus, man ist gar nicht deutsch und das war dann ganz spannend, eben auch in meine Familiengeschichte zu gucken und zu sehen, ach die Familie kam wirklich aus dem sorbischen Dorf, schon sehr früh germanisiert und dann setzt sich das sofort. Und da finde ich dann natürlich auch eine sehr konkrete Erfahrung wieder, die ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe, dass sozusagen jemand von woanders kommt und erzählt dir, du bist nicht gut genug, es reicht nicht. Ja? Also du bist eigentlich Sorbe, aber das ist nicht gut genug, du musst jetzt Deutscher werden, du musst deine Muttersprache vergessen. Und das ist ja bei den Sorben wirklich auf brutalste Art und Weise passiert. Am schlimmsten dann, also schon im Kaiserreich, aber dann auch am schlimmsten natürlich im Nationalsozialismus. Das ist eine Geschichte, die ist auch in der Lausitz so gut wie vergessen. Das weiß fast keiner mehr. Und dann geht es weiter, dann kommt die Wende und dann kommt wieder jemand von außen und sagt, ihr Ostdeutschen, ihr seid jetzt wieder nicht gut genug, eure Betriebe sind alle nicht gut genug. Es ist alles nicht gut genug und ihr müsst jetzt wieder jemand anders werden. Und dass sich diese Erfahrung so wiederholt, das interessiert mich eigentlich an dem Thema. Also ich werde jetzt keinen ethnografischen Film machen, der beschreibt, wie sorbische Bräuche funktionieren, sondern ich werde eher zeigen, wie diese Bräuche sich in den Menschen ihre Spuren vielleicht hinterlassen haben und die Spuren dieser Identität suchen. Und ich habe eben auch Protagonistinnen gefunden, wo man sieht, dass das auch ein Trauma ist, wenn man seine eigene Identität verleugnen muss.
Das wollte ich gerade fragen. Wenn Sie Menschen finden, die sagen, dass das ein Trauma ist, dass man die eigene Identität verleugnen muss, wie ergeht es Ihnen denn jetzt als erwachsene Frau zu wissen, eigentlich sind Sie mit Sorben, um Sorben drumherum, mit sorbischer Kultur aufgewachsen oder sie hätten aufwachsen können, aber es hat nicht stattgefunden, weil es nicht stattfinden sollte.
Also ich sehe jetzt viele Sachen tatsächlich ganz neu. Auch Erlebnisse aus meiner Kindheit kann ich jetzt ganz anders betrachten. Und für mich mein Leben hat sich verändert, dadurch, dass ich angefangen habe, Sorbisch zu lernen, jetzt auch viele sorbische Freundinnen und Freunde habe.
Sie können Sorbisch sprechen?
Also sprechen kann ich jetzt nicht so gut, aber ich kann ganz gut, was weiß ich, höre sorbisches Radio, lese sorbische Zeitungen und kann mich im sorbischen Freundeskreis auch verständigen.
Können Sie uns einen sorbischen Eindruck geben, einen Höreindruck? Haben Sie ein Lieblingswort?
Also zum Beispiel ein Wort, was ich sehr liebe, ist Mamina Rets, die Muttersprache. Also ich finde, da ist diese ganze, da ist so viel Wärme drin und das hat so einen Klang und so, ja, das ist eben auch sorbisch für mich, diese Wärme. Und da habe ich eben was gefunden, wo ich das Gefühl habe, dass das mich als Menschen irgendwie vollständig macht und dass das vielleicht auch ein Teil ist, der bis dahin gefehlt hat.
Grit Lemke ist eine Frau aus der Lausitz. Sie beschäftigt sich mit ihrer Heimat, 2019 Gundermann-Revier. Den Film hat sie gemacht, jetzt das Buch Kinder von Heu. Wäre doch eine super Filmvorlage, oder?
Das Buch, das ist tatsächlich auch geschrieben wie ein Film, ne? Weil ich eben vom Film komme. Das ist wirklich klassisch montiert. Haben auch schon viele gesagt. Und tatsächlich, also wir haben schon eine Anfrage von einer Filmproduktionsfirma, die das jetzt prüfen. Also ich könnte mir das schon auch vorstellen, dass man das verfilmen könnte.
Super, dann warten wir drauf auf diesen Kino-Dokumentarfilm, der es ja dann werden wird, weil Fiktion wird es dann nicht. Kinder von.
Es wird schon eher ein Spiel. Ich glaube, es wird dann eher ein Spielfilm, aber ich werde den nicht machen. So weit können wir das einschränken.
Ja, weil Frau Lemke, fiktional geht gar nicht, ne?
Geht gar nicht, genau.
Grit Lemke, Regisseurin und Autorin, zugeschaltet von zu Hause in Berlin. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.